check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work.
Willkommen zur 40. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen und das ist falsch, meine Güte, weil ich oben nicht hingeguckt habe. Es ist die 41. Folge.
Ach, wir sind im letzten Monat. Das ist Corona, weißt du? Das Jahr geht schon 5 Jahre seit gestern.
Das stimmt allerdings auch irgendwie, oder? Also es ist doch nun, es ist alles ein großer Brei.
Mein Zeitempfinden ist völlig im Eimer.
Mein Zeitempfinden ist völlig im Eimer. Ja, ihr habt sie schon beide lachen hören. Bei mir sind wieder die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo zusammen.
Ja, hier sind wir wieder beim soziologischen Kaffeekränzchen. Irgendwo mitten im Sommer. Soll ich nochmal traurige Nachrichten verbreiten? Das ist, oder?
Ich finde, wir sollten das schon ankündigen. Kurz,
okay, wir müssen das nochmal ankündigen. Wir müssen an der Stelle sagen, diese Folge kommt mit einer relativen Verspätung, weil wir so ein bisschen vorher aufnehmen. Also relativ auf Helde aufnehmen. Also ist, aber wer es bisher noch nicht mitgekriegt hat, ein Teil des Stammteams ist leider von uns gegangen, nämlich Flocke. Flocke war leider dann sehr krank und ich hatte die zweifelhafte Situation, die man wirklich nicht haben möchte, bei einem Tierarzt zu stehen und die Entscheidung zu treffen, soll ich jetzt das Tier leiden lassen in der Hoffnung, dass das nochmal wird oder erlöse ich es von seinen Qualen? Und dann, ja. Ich sag's mal so, also auf meiner internen Hitliste von Sachen, die ich unbedingt mal machen wollte, stand Heulen vor einem Tierarzt stehen jetzt nicht auf Platz 1.
Das ist auch üblicherweise nicht auf den Bucketlists, die man so findet. Das wäre eine sehr seltsame Bucketlist.
Ist auch das, worauf ich mich im Zweifel bei unserem Tier hier auch am wenigsten freue. Und wir haben das ja unter der Perspektive hier hingenommen, dass das auch irgendwann ansteht.
Das ist ein Pflegetier in dem Sinne, ne?
Ja, absolutes Pflegetier, schwer krank. Gut. Rocky wird dieses Jahr 13. Oh,
das ist für Katzen aber richtig.
Das ist für eine Katze relativ alt.
Also ich kann sagen, er wirkt beileibe nicht so alt, wie er ist. Er hat sich optisch wirklich gut gehalten.
Aber genau, um Flocke tut es mir sehr leid.
Ja, was ganz interessant war, also es ist jetzt noch nicht so lange her, wie es her sein wird, wenn ihr die Folge hört. Ich hatte halt so ein paar harte Tage und habe immer noch damit zu kämpfen, dass mir der Tagesrhythmus halt wegfällt. Ne? Das ist wirklich hardcore. Wenn du so, ne, ich habe ganz ehrlich, ich habe Phantomhund. Ich stehe früh auf und überlege mir, musst du jetzt nicht erstmal rausgehen? Ja, und
ich habe ja auch schon einige Hunde verabschieden müssen. Und kann auch bestätigen, dass man einfach weiterläuft. Also zumindest war das bei mir so.
Ja, ich hab
auch mein Vater zum Beispiel auch gerne mit Leine. Dann läuft halt dieser alte Mann mit der Leine ohne den Hund über den Feldweg, was wirklich herzzerreißend ist. Aber ich glaube, man tut solche Dinge, weil sie so sehr in die Routine eingeschrieben sind, dass man sie einfach nicht abstellen kann.
Also ich habe es einmal gemacht, aber dann nicht wieder. Aber das ist auch so. Es kann durchaus so. Ich habe so eine gewisse Resilienz gegen solche Dinge. Aber es ist aktuell halt recht schwierig, ja. Also mein Schrittzähler spricht Bände. Und Die Frage, ob und vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, wenn diese Sendung hier erscheint, ich nicht wieder ein Tier habe, die ist noch nicht beantwortet. Aktuell jetzt so hier, jetzt fühle ich mich noch nicht, obwohl ich schon bei der Tierhilfe Franken schon mal geguckt habe, ob es nicht was Nettes gibt. Und es gab was Nettes, aber man hat mir dann gesagt, dieses Tier ist zwar nett, aber dafür brauchen sie ein großes Haus mit Garten. Um das adäquat zu machen. Also es war ein sehr hütehundiger Hütehund. Ja, was nicht schlimm ist. Ja, also ich habe jetzt, und es ist halt eine Frage der Zeit irgendwie. Ich habe an der Stelle, und dann damit reißen wir dann dem Publikum noch so ein bisschen das Herz raus, bevor wir weitermachen, von einer lieben Freundin den wunderschönen Satz gehört, die an der Stelle nur zu mir meinte, weißt du, die Flocke schickt dir schon jemand, der auf dich aufpasst.
Oh. No.
So, genug von den traurigen Themen hin zu Getränken.
Ich habe meinen schon ausgetrunken.
Hast du meinen schon? Genau, also diese
ich empfehle Thermosbecher. Ja. Und während der Musik eingießen. Das funktioniert für mich gut.
Die Podcast-Lifehacks hier.
Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann. Jennifer, was hast du denn ausgetrunken?
Meinen Ostfriesentee ohne Zubehör. Also ich habe mir ja so 500 Gramm Ostfriesenmischung zugelegt, aber trinke den ohne Milch und Zucker. Und es ist halt, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, Schwarztee. Einfach 0815 Schwarztee.
Ja.
Aber ich mag ihn trotzdem. Warum auch immer. Ich habe komische Vorlieben.
Ihr könnt jetzt einmal raten, was ich habe.
Auch, du hast wieder hier deinen einen Earl Grey, dessen Namen ich leider
immer... Zuckerfreie Almdudler, es ist Sommer.
Ah.
Zuckerfreie Almdudler, es ist immer noch zuckerfreie Almdudler. Das war vorhin übrigens im Supermarkt beim Wiederbeschaffen der Drogen. Habe ich die letzten drei aus dem Regal genommen und habe jetzt so ein bisschen Angst. Ja, ob der Kapitalismus mich weiter versorgen kann.
Ich probiere in meinen lokalen Läden, zumindest von den Produkten, die ich gerne langfristig haben möchte, auch eine stetige Nachfrage aufrechtzuerhalten. Das gilt zum Beispiel für meine präferierte Sojamilch. Die wird wirklich da gekauft, damit sie hoffentlich lang im Sortiment bleibt und auch dann immer wieder in rauen Mengen.
Und aber nicht in zu langen Abständen, ne? Sondern im Zweifel viel zu Hause haben, aber Hauptsache zeigen, dass man das gerne jede Woche haben möchte.
Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, dass wirklich dieses Almdudler-Regal, das ist meins.
Das für dich.
Existiert nur für mich.
Alpro hat meine Gebete erhört.
Oh.
Was ich sehr, sehr seltsam fand. Aber ich rede seit Wochen darüber, dass ich von Alpro gibt's ja diesen Skier, heißt er, glaube ich, was so wie Quark ist. Und vor ein paar Monaten kam Vanille, Mango und Erdbeer. Und ich behaupte, Mango und Erdbeer von dieser Sorte schmecken wie Fruchtzwerge. Und nun kommt das aber in 400 Gramm Bechern und ich kann keine 400 Gramm Fruchtzwerge essen. Also ums Verrecken nicht. Und sage seit Wochen, das muss es doch in kleinen Portionen geben. Das wäre so cool, wenn ich einfach so einen kleinen Fruchtzwerg essen könnte, wenn ich einen möchte. Und gestern war ich einkaufen und was sehe ich? Viererpacks Alpro Fruchtzwerge. Es heißt Alpro Kids. Und es gibt es in Mango und Erdbeer und es sind quasi Fruchtzwerge. Die Packung sieht sogar so aus. Das ist super.
Was ich ja daran sehr schön finde, schön finde, ist, dass das Konzept, dass du irgendwie den angefangenen Großfruchtzwerg zurück in den Kühlschrank stellst, gar nicht erst diskutiert wird.
Ich muss schon den normalen Skier in 4 Portionen essen. Und das ist ohne Geschmack. Der kippt mir um, bis ich den alle hab.
Okay.
Ich brauche Kinderportionen. Und so 50 Gramm davon reichen mir völlig, weil es mir viel zu süß für große Portionen essen.
Okay.
Weil das ist für mich eine Süßigkeit.
Ich wollte noch einwerfen, dass ich zwar auch finde, dass das in die Nähe von Fruchtzwergen geht, aber definitiv nicht so süß ist. So viel zu deinem Zucker und Süß.
Meine Hippie-Geschmacksknospen, ey. Ich finde Sachen einfach übermäßig süß, wenn sie noch gar nicht übermäßig süß sind.
Ja. Ich hatte der Schülerschaft, die einzige Klasse, die ich jetzt noch im Präsenzunterricht habe, vor dieser ganzen Sache hier, versprochen, dass ich ihnen einen veganen Kuchen backe. Ja, also musste ich heute habe ich gestern dann einen veganen Schokokuchen mitgebracht und habe übrigens mit Erstaunen festgestellt, dass ich tatsächlich auf Hock sämtliche Zutaten für veganen Schokokuchen mittlerweile daheim stehen habe.
Was musst du denn Besonderes rein, was man
nicht ich habe halt nicht einfach so Vanillin und Backpulver da, ja. Also, so.
Also du hast generell nichts für Kuchen.
Ach ja, okay.
Richtig, ich habe generell eigentlich nicht einfach dediziert was für Kuchen da, weil ich ja normalerweise jetzt nicht backe oder so, ja.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich immer noch Reste von Vanillezucker oder so, weil das gibt's ja auch nicht in einer gebinden, ja. Und Und das war eigentlich, das war eigentlich ganz nett. Und der Kuchen ist insofern so total geil oder besonders gut dann auch, weil ein Bekannter von mir, dessen Partnerin ist aus Südamerika und der fährt halt regelmäßig nach Südamerika. Und beim letzten Mal, als er gefahren ist, meinte er du, ich fahre nach Ecuador, soll ich die ecuadorianische Schokolade mitbringen? Die ist preiswert und hat die größte, beste Qualität der Welt. Und jetzt habe ich ein Kilo ecuadorianische Zartbitterschokolade, 60%, die mich einen Preis gekostet hat, den du, glaube ich, in Deutschland dafür nicht zahlen kannst. Ja, also so, den kriegst du halt einfach nicht. Und das ist ja, so High Quality Zartbitterschokolade, so richtig in diesen kleinen Nuggets, ne, wie man sich das so aus der Konfiserie kennt. Ja.
Sehr schön. Die ist jetzt im
Schokokuchen. Die ist jetzt im Schokokuchen gelandet, genau.
Sehr gut.
Ja, also.
Ah, ja. Okay, Jennifer, was war in deiner Tasse, bevor du sie ausgetrunken hast?
Genau, aus Friesentee.
Genau. Ach, der aus Friesentee, stimmt, Ja. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe.
Ich auch nicht. Also, ich hatte das vorhin schon mit Thomas, dass wir alle super müde sind und niemand weiß warum.
Ich glaube echt, das ist diese Mischung aus Sommer, Sonne und dann aber dann die implizite Trägheit des Lebens.
Also hier ist gerade Herbst.
Ja, wir haben Herbst.
Bei uns soll es jetzt im Laufe der Woche nochmal schiffen und dann nächste Woche wieder 25 Grad und so weiter. Aber, ja. Also, okay. Euer Herbst kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei mir an. Das ist ja Westwindzone hier. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und dagegen kann man ja dann auch irgendwie selbst mit der größten Gewalt nichts austun. Oh. Ey, schlechter wird's.
Wir schweben nicht heute drüber.
Ne? Mhm. Ach Gott, ja. Also, wollen wir mal zum Thema kommen?
Ja.
Können wir machen. Es wird nicht besser.
Ich gebe auch gleich offen zu, dass ich das angeschleppt habe.
Das ist okay. Du hast es genau auf die von mir gesetzte Kapitelmarke gesagt. Meine Güte, es ist ja, als wären wir Profis.
Wir machen dir immerhin den Schnitt leicht.
Ja. Sehr
gut. Seit wann schneiden
wir? Ja, also außer ich sag mal wieder was richtig Dummes, was raus muss, wie mein Nachnamen oder so.
Das ist
okay, aber das ist wie viel Folgen her?
Knapp 40.
Gefühlt 100, aber ne, Corona.
Ja.
Ja.
Jennifer, genau, du bist schuld. Genau. Warum, also,
Gewalt ist das Thema.
Erkläre dich.
Ich erkläre mich. Ich habe das Thema angeschleppt, weil mir ich würde mal sagen, Gesellschaft und Medien in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft fällt mir auf, dass ganz viel von Gewalt gesprochen wird und von den verschiedenen Gewaltformen, aber dass insbesondere Journalismus und Aktivismus und deren Schnittstellen, glaube ich, nicht ganz genau darauf achten, was Gewalt ist. Also Gewalt wird so ein bisschen geframed als etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Und zwar nicht nur, ich denke, man kann das grob in drei Teile aufteilen, nämlich die physische Gewalt, die strukturelle und die symbolische Gewalt. Und ich glaube, da kommt einiges durcheinander, weil man nicht mit der gleichen, ich sag mal, Furcht und Abscheu auf symbolische Gewalt gucken kann, wie zum Beispiel auf strukturelle oder physische Gewalt. Also es ist ein bisschen was anderes, ob ich jemandem was auf die Fresse haue oder ob ich ihn davon abhalte, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten.
Nein. Nein.
Okay, gut, dann hätten wir die Folge ja jetzt
erledigt. Masken sind Grundrechtseingriffe. Also.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so, genau sowas.
Grundrechtseingriffe.
Finde ich total super. Also ich habe mal im Grundgesetz nachgeguckt. Ich bin da ja Experte und dachte mir dann so,
Da steht gar nichts von Masken.
Ja. Genau, steht nicht in Artikel 2 des Grundgesetzes. Also das Schöne ist ja auch, ne, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ich frage mich ja, wo dich eine Maske die einschränkt. Da hat mir jemand gesagt, man kann dann das Gesicht nicht erkennen. Da habe ich gesagt, das entfaltet meine Persönlichkeit umso mehr.
Ich bleibe bei der Aussage, dass Menschen die Mimik nicht bis zu den Augen haben, alles Psychopathen sind. Wer lacht ohne Augen, ist mir suspekt. Da hilft auch keine Maske ablegen. Solche Menschen haben eh keine Mimik.
Okay, also Jennifer, erzähl uns doch mal nochmal so fürs Publikum den Unterschied dieser drei Gewaltsorten.
Okay, also physische Gewalt ist, glaube ich, am einfachsten. Die können wir relativ simpel umreißen. Wenn ich jemanden körperlich verletze, auf welche Art und Weise auch immer, das ist physische Gewalt. Wenn ich wirklich körperliche Gewalt anwende.
Also wenn ich jemanden auf die Fresse haue, zum Beispiel.
Genau, wenn ich jemanden auf die Fresse haue oder ihn zum Stolpern bringe oder schubse oder anspucke oder ihm die Haare abschneide, das ist physische Gewalt.
Oder als Covid-Patient anhuste.
Genau, anhusten. Also das mit dem Haare abschneiden ist übrigens wirklich eine Gewalttat.
Ja.
Das war kein Scherz.
Können wir ja vielleicht an der...
Ja, deswegen läuft das ja auch im Bereich der Körperverletzung.
Genau, Haare abschneiden.
Das haben wir ja sogar rechtlich,
also
klar.
Also wir können an der anderen Seite halt sagen, Jennifer und ich sind da ja erprobt. Ne? Das Erste, was man beim Piercenden macht, ist ein Zettel unterschreiben, dass der die Körperverletzung an einem auch durchführen darf.
Genau, weil sonst wäre das nicht okay. Man darf selbstverständlich nicht einfach so irgendwelche Nadeln in Leute stecken und erwarten, dass sie das gut finden.
Ja, also bei Ärzten ist das so ein bisschen implizit.
Aber auch da muss man zustimmen, das ist eine medizinische Prozedur.
Genau. Ja, also
die dürfen ja auch nicht einfach den Blinddarm rausnehmen, außer mein Leben ist in Gefahr.
Ja.
Und ich kann nicht mehr zustimmen. Da haben dann MedizinerInnen ein bisschen weitreichendere Rechte als so der Otto Normalverbraucher.
Ja, und das ist mal gesellschaftlicher Bruch.
So. Ganz generell ist da, finde ich, ganz spannend zu sehen. Also, weil ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen, weil mir ist aufgefallen, also Gewalt in der Soziologie ist schon ein bisschen unterreflektiert als Thema, und ich habe kurz ein bisschen reingelesen, was es so gibt, und man ist sich einig, man weiß nicht genau, was Gewalt ist, und es gibt sehr viele Definitionen. Und was ich spannend fand, war ein Beispiel, wo gesagt wurde, naja, manche Leute sagen, die Kombination aus quasi physischem Übergriff und Macht zusammen ist im Normalfall Gewalt. Also sowas, ne? Physische Gewalt und zusammen mit Macht ist halt irgendwie Gewalt. Und dann wurde in einem Text angemerkt, naja, Vorsicht, bei einer Operation existiert sehr viel Macht auf Seiten der Operierenden halt auch Übergriff, und das ist trotzdem keine Gewalt. Also man weiß nicht so genau, und ich finde es ganz spannend, dass in der Soziologie es so unklar ist, was wie wo eigentlich Gewalt ist, und es so ganz, ganz viele Definitionen gibt.
Ich glaube,
das ist am Ende auch das, woran es scheitert. Die Leute denken an den Alltagsbegriff Gewalt und verwechseln Gewalt, den Alltagsbegriff, mit Gewalt, dem soziologischen Fachbegriff.
Ja, ich glaube...
Bei symbolischer Gewalt wird ja zum Beispiel niemand geschlagen. Und ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden finden, der wirklich ernsthaft für die Abschaffung aller symbolischer Gewalt spricht.
Ja, genau. Machen wir erstmal weiter. Was ist denn symbolische Gewalt?
Ja, also ich würde erstmal mit der strukturellen anfangen, weil die ist sehr viel noch einfacher als die symbolische, finde ich. Strukturelle Gewalt ist alles, was Diskriminierung ist, ungleiche Verteilung von Einkommen, Bildung, Wohlstand, auch nicht nur auf der Mikroebene, also zwischen Menschen gedacht, sondern zum Beispiel auch global, also dass unterschiedliche Staaten unterschiedlich viel Einkommen und Verteilung von Ressourcen haben und so weiter und so fort. Also da haben wir ein größeres Bild, und es ist schon gar nicht mehr so klar, was strukturelle Gewalt im Einzelnen ist und was nicht.
Also die Tatsache,
also wo sie anfängt und wo sie aufhört.
Die Tatsache, dass die Kolonialgeschichte Europas implizit dazu führt, dass Menschen in Afrika verhungern.
Genau,
ist ist strukturelle Gewaltausübung, weil im Endeffekt wir die Struktur angelegt haben, die diesen Menschen jetzt etwas antut.
Genau, ich gehe nicht hin und nehme denen ihr Essen vom Teller.
Du bist mit der Entscheidung eigentlich nicht mal mehr hast, mit denen was zu tun. Ne?
Genau, ich habe direkt eigentlich nicht mal Einfluss darauf. Ich kann das jetzt nicht beenden. Ich kann nicht sagen, ich will das nicht mehr. Sondern gesellschaftlich und global gesellschaftlich gibt es Machtverhältnisse, die dazu führen, dass mein Lebensstil dafür sorgt, dass auf dem afrikanischen Kontinent Hunger herrscht.
Okay.
Heißt also, anders als bei physischer Gewalt, wo man relativ klar sagen kann, wer es war, ist das bei struktureller Gewalt schon gar nicht mehr so einfach, wer das jetzt war. Auch da kann man sagen, ja, das liegt da und daran, und der Staat hat dies gemacht und der Staat hat das gemacht. Aber man kann keine Einzelpersonen finden. immer noch einfacher als bei der symbolischen Gewalt. Jetzt wird es nämlich, glaube ich, richtig komplex. Symbolische Macht.
Möchtest du Fragen, Anmerkungen dazwischen haben oder am Ende?
Ich glaube, ich würde erstmal das zu Ende machen und dann können wir die einzelnen Sorten voneinander trennen, damit die, die es hören, mitkommen können.
Mhm. Ja, ja. You go.
Also, symbolische Gewalt ist gesellschaftlich anerkannte Gewalt. Und mit der Hilfe dieser symbolischen Gewalt wird die herrschende Sicht der Welt legitimiert. Also, das kommt von Bourdieu, der unterscheidet da zwischen der symbolischen Gewalt und der nackten Gewalt. Also Bourdieu unterscheidet nur zwei, nämlich die symbolische und die physische, also die weniger anspruchsvolle quasi. Jedes Nein ist symbolische Gewalt. Wenn ich sage, du darfst hier, wir haben uns darauf geeinigt, dass du hier nicht mehr als 30 km/h fahren darfst und der Polizist kommt und sagt so, und jetzt Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und sie zahlen jetzt bitte 25 Euro. Das ist symbolische Gewalt.
Das ist ja eine, das ist, wurde ja aktuell diskutiert, ne, dass man da jetzt irgendwie seine Fleppen abgeben muss und das ist da dann ja gleich irgendwie, wie wird das, die Führerscheinfalle, weil wenn man doch tatsächlich mit 50 durch die 30-Zone brettert, dann hat man das ja nur aus Versehen gemacht.
Genau, und bei der symbolischen Gewalt, man könnte jetzt denken, der Polizist oder die Polizistin, der die jetzt das Fahrzeug anhält und das Geld kassiert, sei Ausübender der symbolischen Gewalt.
Nee.
So einfach ist es aber nicht, weil auch das ist ein gesellschaftliches Prinzip. Wir haben uns darauf geeinigt, dass diese Personen diese Gewalt von uns bekommen und sie durchführen dürfen. Sie sind quasi nur Symptome der zugrunde liegenden symbolischen Gewalt.
Ja. Da können
und das sind nicht mal nur, ganz kurz noch, das mit jedes Nein meint nicht nur Verstöße. Symbolische Gewalt ist auch, wenn ich sage, Jungs sollten keine Röcke tragen.
Mhm.
Das ist ebenfalls symbolische Gewalt.
Genau, da ist dann jetzt der Unterschied zu dem, was ich vielleicht dazu noch sagen wollte, nämlich das erste Beispiel, was du gemacht hast, das ist ja, das findet man ja auch in der Politikwissenschaft, ne, bei Max Weber, der Unterschied zwischen Herrschaft und Macht, wo im Endeffekt Weber immer sagt, Herrschaft ist anerkannte Macht. Und wenn wir symbolische Gewalt in dieser Polizistensache haben, dann erkennen wir ja im Endeffekt, dann ist es so die Gegenseite, der darf die ausüben, weil wir anerkennen, dass er sie darf. Ne? Das zweite Beispiel, was du gemacht hast, da ist es dann so, dass da keine Herrschaftsbeziehung mehr da drin ist, ne? Sondern dass halt reine symbolische Gewalt ist über so gesellschaftliche Strukturen.
Also bei der strukturellen Gewalt ist es ja auch so, dass wir gesellschaftliche Strukturen haben, die diese Gewalt ausüben. Aber wenn wir daran denken, dass symbolische Gewalt ja auch so ganz kleine Sachen sein können, wie zum Beispiel, dass wir nicht auf offener Straße erschossen oder überfahren werden, einfach weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das nicht okay ist, dann kann man das ja nicht wirklich abschaffen. Also da wird einem nichts angetan, außer dass Nein gesagt wird. Erstmal.
Ja, und genau, ich glaube, da gibt es dann so ein bisschen, da gehen dann die Differenzen darin los, was man denn jetzt letztlich als Gewalt betitelt. Ne? Das ist ja generell ein Vorwurf, der Bourdieu und Foucault auch gemacht wird, gerade in Bezug auf Machttheorien, dass wenn man quasi eine soziologische Theorie hat, die ganz basal darauf gründet, eben Machtbeziehungen zu erklären und man überall Machtbeziehungen erkennt in Gesellschaften, dass man dann letztlich die Ungleichheiten, die damit einhergehen, man zumindest ad absurdum führen kann. Also wenn man überall Ungleichheit sieht, dann ist das Konzept irgendwann einfach so überall vorhanden, dass es selbst nicht mehr sonderlich viel aussagt. Also dann, damit man ja eigentlich Dinge problematisieren möchte, nämlich Ungleichheitsverhältnisse häufig. Und genau, ich komme ja ein bisschen aus einer anderen theoretischen Richtung. Und da wäre zum Beispiel das Beispiel mit dem Polizisten, könnte man sagen, dass man sagen könnte, okay, die Durchsetzung des Gesetzes an der Stelle ist erst einmal eine Machtdurchsetzung, aber nicht unbedingt eine Form von Gewalt, sondern dass der Polizist, die Polizistin Gewalt anwenden könnte, ne, wenn man sich dem widersetzt, ist die potenzielle Gewalt, die vielleicht dahinter steht, aber das, was da tatsächlich erstmal stattfindet, wenn man das durchsetzt, ist das Wirken von Machtverhältnissen. Von daher, genau, das war das, was ich am Anfang meinte, ist, dass so ein bisschen, glaube ich, gar nicht so klar ist. Und da wäre für mich die Frage, ob wir das noch irgendwie differenziert kriegen. Gerade, glaube ich, eben an diesem Machtbegriff. So, was ist Macht, was ist Gewalt? Lohnt sich das zu differenzieren? Das, was ich gelesen habe, dreht sich auch viel um die Frage der Gewalt als Handlung. Also Gewalt wurde da dann teilweise immer von der Täter, dem Täterin, dem Täter, der Täterin ausdefiniert, weil gesagt wurde, okay, nach so klassischen Handlungstheorien ist eben, wenn man sich das so anguckt, Gewalt immer eine unmittelbare Sache, die man sich vorstellt, die man durchsetzen möchte. Und das heißt, man kann auch nur aus TäterInnen-Perspektive gucken, was Gewalt ist. Und es geht am letztlich nicht mehr, das ist ja jetzt auch viel Thema, darum, wie Dinge wahrgenommen werden. Also so ein bisschen die Frage, ist es eher die Opferseite, die darüber bestimmt, was Gewalt ist, oder ist es die TäterInnen-Perspektive, die formuliert, was eine gewaltvolle Handlung ist? Das sind so die Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen.
Also wenn wir bei den Unterscheidungen von Bourdieu bleiben, dann gibt es ja symbolische Gewalt, symbolische Macht und symbolische Herrschaft. Und symbolische Macht ist die Macht zur Durchsetzung der Anerkennung der Macht. Und dafür braucht es nicht unbedingt Gewalt, aber Gewalt zeigt, wo die Durchsetzung möglich ist. Also, das ist ein bisschen immer das, wo ich bei Luhmann nicht mitgehen kann. Weil ich würde sagen, so wie auch bei Foucault, der König braucht die Bestrafung zur Verbildlichung seiner Macht, würde ich in modernen Gesellschaften zum Beispiel das sagen oder so erklären, Macht ist, wenn ich gewalttätig sein darf. Also zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates. Der Staat darf Gewalt anwenden, er hat ein Monopol darauf, das ist Macht.
Genau, das ist ein Punkt, den ich vorhin bei der physischen Gewalt, als wir da schon drüber geredet haben, dass es halt auch physische Gewalt gibt, die eigentlich keine Gewalt ist, fiel mir dann ein, ich glaube, es geht darum, ob es konsensuell ist oder nicht. Ja? Wir beim Piercer, das ist konsensuelle Gewalt. Ich stimme dem zu. Ja? Gibt es ja auch im BDSM-Bereich genau dasselbe. Ja? Technisch gesehen ist das physische Gewalt. Aber da gibt es halt Konsens. Also Kinder, wenn es keinen Konsens gibt, ist es was anderes. Dann ist es eine Straftat. Und ja?
Genau, und da kommt Macht ins Spiel. Es ist nämlich auch keine Straftat, wenn die Gewalt zwar nicht im Einverständnis passiert, sondern von der Institution ausgeübt wird. Wenn mich Polizei zum Beispiel hart anfasst, weil ich mich wehre, was auch immer, dann würde ich zwar sagen, das ist Gewalt, aber die Interpretation darüber liegt nicht bei mir. Sondern dann ist die Frage, wie viel Macht hat die Institution, um mir Gewalt zufügen zu dürfen.
Und dann gibt es aber auch wieder die Gegenrichtung, nämlich dass es durchaus eine Abwägung gibt, wie viel Gewaltanwendung der Institution zusteht. Das ist ja.
Ach so, das. Lass mich da ganz kurz zwischen. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung kam immer wieder auf Social Media das Bedürfnis aus, zu sagen, sagt nicht Polizeigewalt, das war Mord. Das ist auch so ein Ding, da verschwimmen Fachbegriffe und Alltagsbegriffe. Polizeigewalt ist der stärkere Begriff. Mord ist der schwächere Begriff. Polizeigewalt ist schlimmer als Mord.
Und
ich habe nicht ganz verstanden, was sie wollten, weil ich dachte, wieso sollen wir denn jetzt verneinen, dass das in einem System passiert ist, was das möglich macht. Also was passiert ist, war ein Mord, aber was es ist, ist Polizeigewalt. Und wenn wir nämlich das nur als Mord definieren, dann nehmen wir die strukturelle Komponente raus.
Ja, dann macht es das zu einer Begegnung auf persönlicher Ebene.
Genau,
ne?
als
Zivilperson hätte auch
wie so ein, keine Ahnung, als hätten zwei zufällige Menschen sich zufällig gegenseitig angegriffen und einer davon ist jetzt tot. Aber das ist ja nicht das, was passiert.
Genau, sondern es ist ja tatsächlich Teil der Polizei auch oder dieser Polizeigewalt am Ende auch, dass das mit dem Recht der Gewaltausübung eine Pflicht zur Verhältnismäßigkeit herrscht. Ja? Also das ist genau dasselbe, wie wenn ich mich jetzt irgendwie, es gibt einen Unterschied, ob ich auf der Straße jemanden ohrfeige oder ob ich das in einem Klassenraum tun würde.
Mhm.
Ne? Wenn ich das auf der Straße mache, ist eine Körperverletzung und so, aber das sind Menschen, die sich erstmal gleich gegenüberstellen. Wenn ich im Klassenraum mache, ist es Machtmissbrauch und halt auch Missbrauch meines Gewaltmonopols, wenn ich dann ein Polizist bin.
Mhm.
Und ja, aber Mord gilt ja immer so als das Schlimmste. Ja, dass eigentlich das Schlimme daran ist, dass dort Menschen in der Situation sind, das legale Recht zu haben, Gewalt auszuüben und das nicht verantwortungsvoll tun und damit noch davon kommen. Das ist das Problem. Ja. Und dann auch so langfristig das gesellschaftliche Problem, weil man halt im Endeffekt damit auch alle möglichen anderen Dinge rechtfertigt. Ne? Also das geht ja auch in die Gegenrichtung. Das Problem ist ja auch, dass dann halt so die Gewalt der einen Seite als Rechtfertigung für die Gewalt der anderen Seite genutzt wird. Und während ich das durchaus so menschlich verstehen kann, ist es halt gesellschaftlich eine absolute Katastrophe. Ja, weil dann
das ist auch der große Unterschied. Symbolische Gewalt zum Beispiel ist die gesellschaftlich anerkannte Gewalt. Und dieser Begriff der strukturellen Gegengewalt ist ja hoch umstritten. Die RAF zum Beispiel hat sich ja auch darauf berufen, dass Gewalt nötig ist, weil das System an sich gewalttätig ist. Das ist aber keine wissenschaftlich geteilte Position.
Ja,
diese Gegengewalt.
Das Problem damit ist, glaube ich, dass wir sind ja hier in der Diskussion immer so halb in der Politikwissenschaft drin, ne?
Es geht nicht ganz anders.
Ja.
Das Problem damit ist, wir haben irgendwann mal die Erkenntnis gehabt, dass um ein geordnetes Sozialwesen zu haben, man zumindest einen Teil seiner persönlichen Gewalt über andere Menschen abgeben muss. Ne? Das findet man in den ganzen Vertragstheorien und so weiter und so fort. Jada, jada, jada. In dem Moment, wo ich diesen Grundkonsens aufkündige, ja, dass es eine dritte Stelle gibt, meistens den Staat und Staatsorgane, und man kann dann natürlich ewig drüber reden, dass es auch Staaten gibt, die das missbrauchen, ja. Aber wir gehen jetzt einfach mal so von der freiheitlich-demokratischen westlichen Gesellschaft aus. Ja, wo das halbwegs funktioniert, dann ist ja die Idee darunter, dass alle dadurch geschützt werden, dass es eine spezifische Stelle gibt, die es darf. Wenn ich das aufkündige, dann, weil ich sage, ich traue dieser Stelle nicht und so weiter, egal wie berechtigt das sein mag, trete ich mir im Endeffekt einen Bürgerkrieg ein. Ja, dann stellen wir den Naturzustand, den sich Thomas Hobbes immer so vorgestellt hat, dann irgendwann mal tatsächlich nach. Und es gibt Gründe, warum wir den alle doof finden.
Haben wir das nicht gerade auch in den USA gesehen mit dieser polizeifreien Zone, die dann am Ende geräumt werden musste, weil die Leute sich gegenseitig ständig über den Haufen geschossen haben? Ich meine, was glauben die, was passiert?
Oh, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich gucke mal, ob ich das finde. Das Problem, also erstmal klang das für eine ganz gute Idee, eine polizeifreie Zone einzurichten. Und
also einfach sowas wie ein Landstrich?
Ja, ich glaube, das waren nur 2-3 Straßenzüge, das war nicht viel. Was natürlich passiert ist, dass die Leute, was passiert, wenn man offizielle Hierarchiestrukturen wegnimmt, informelle Hierarchiestrukturen, und wie setzt man informelle Hierarchiestrukturen durch?
Gewalt.
Mit Gewalt. Das heißt, die Gewalt kam einfach nur von anderer Seite. Und spätestens als geschossen wurde, wurde das Ding dann aufgelöst. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Aber ich gucke mal, ob ich den Artikel dazu finde. Ich suche den mal
Genau, das ist ja so eine zweiseitige Sache. Ich bin da immer hoch amüsiert. Also es gibt ja so an bestimmten Stellen dann immer den Versuch, basisdemokratische Institutionen zu haben. So, weißt du, so bei der Uni-Besetzung das Plenum. Und dann stellen sie immer alle relativ schnell fest, es gibt auf einmal inoffizielle Machtstrukturen, das wollten wir doch gar nicht, und B, es geht politisch nichts mehr zu Potte, und ich führe ja hin und wieder mit der Schülerschaft und auch an anderen Stellen so Politikphilosophie-Diskurse, und mein Hinweis, dass Anarchie grundsätzlich die totalitärste und gleichzeitig im Zweifel auch gewalttätigste Gesellschaftsstruktur ist, stößt da auf wenig Gegenliebe. Das Problem ist, dass die Leute halt einmal nicht verstehen, dass die Annahmen, die sie über Menschen treffen und darüber, wie Menschen sich in Gruppen verhalten, nicht stimmen. Ja, es tut mir ja leid, das wäre ja so schön, wenn wir alle Care Bears wären, aber das ist nicht so. Ja.
Ja? Ich habe den Artikel gefunden im Guardian, und tatsächlich hat dieser Vorfall bereits einen Wikipedia-Eintrag, den ich auch gleich verlinken werde. Das war die Capitol Hill Autonome Zone. Und nachdem es in der autonomen Zone über einen Zeitraum von 10 Tagen zu Schießereien mit 6 Verletzten und 2 Todesopfern kam, ließ Bürgermeisterin Jenny Durkin den Bereich am 1. Juli von der Polizei räumen. Und das waren, wenn ich das richtig sehe, das ist ja in den USA, ist ja alles immer so eckig, 3 Straßen runter und 4 Straßen hoch, also so. Also
12 Blöcke.
12 Blöcke ungefähr, das ist so ein bisschen gekurvt.
Mhm. Wir hatten hier mal Besuch von einer guten Freundin aus den USA, und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber euch persönlich glaube ich auf jeden Fall schon mal, und sie war ganz, sie ist immer wieder ganz angetan, wenn sie in Deutschland ist, weil sie meint, wenn es hier irgendwie, ne, also ich wohne ja in so einem studentischen Stadtteil, da knallt es abends ab und zu irgendwo mal, ist so ein lautes Geräusch, und sie meinte, sie findet es wahnsinnig angenehm, dass sie ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass nicht geschossen wurde. Mhm. Das fällt mir gerade bei dieser autonomen Zone ein. Das muss man, also gerade in Systemen, wo man aus Gründen offenbar darauf beharrt, dass doch jeder und jeder tödliche Waffen auch tragen kann, darf, vielleicht sogar sollte, ist eigentlich die Idee eines staatlichen Gewaltmonopols gar nicht so ganz verkehrt. Das ist, glaube ich, momentan gerade in linken Kreisen gar nicht so die beliebteste Position, die man vertreten kann.
Ja, wir hatten das ja die Tage schon, ne?
Das wir uns hier unbeliebt machen.
Jennifer und ich haben geschrieben, und ich meinte, naja, eigentlich ist die Idee einer Institution Polizei ja gar nicht so blöd, wenn man die cool gemacht hätte. So ungefähr.
Ich stimmte zu, und dann.
Das Potenzial ist ja da. Naja, genau. Der Rattenschwanz danach, der kommt nicht ins Internet.
Aber ich glaube, wir kamen raus bei Sozialarbeitern mit Schlagstöcken oder so.
Genau, das war das Ende vom Lied.
Also
unser Wahlprogramm steht noch nicht komplett.
Also das ist ja diese Defund the Police-Sache, ne? Immer darauf hingewiesen wird, dass das eigentlich heißt, wir nehmen den Polizisten Geld weg, um das Geld an Leute weiterzugeben, die mit bestimmten Situationen sinnvoll umgehen können. Also ich weiß nicht, ob der diese Geschichte mit hier, wie, da gab es ja noch mehrere Opfer, Renard Brooks, diese Geschichte.
Mhm. Ja.
Im Endeffekt war der Mann, wäre das alles nicht passiert, hätten wir da keinen Polizisten hingeschickt. Ja. So, ganz, ganz einfach. Ja, da kommt auch viel strukturelle Gewalt zusammen, weil, ne, der war schon irgendwie gesucht und so. Ja, aber im Endeffekt wäre da irgendein Sozialarbeiter hingegangen, oder hätten sich die Polizisten entschieden, nicht nach ihren offiziellen Regeln, die halt so Kriminalverfolgung sind, zu handeln, sondern zu sagen, okay, du bist hier irgendwie nicht mehr ganz fit, du sagst, deine Tante arbeitet irgendwie oder deine Verwandtschaft arbeitet um die Ecke, und du möchtest da jetzt hingehen, dann sagen wir jetzt, wir begleiten dich. Ja, übrigens komischerweise, das ist etwas, was ich mir von deutschen Polizisten immer vorstelle, die machen sowas komischerweise. Amerikanische Polizisten wollen dich dann festnehmen, keine Ahnung.
Die sind auch, also ich las letztens im Internet, ich habe das nicht nachgeprüft, jedenfalls, dass er, also nicht vertieft das erste Googlen ergab, dass das stimmt. In den USA dauert die Polizeiausbildung 18 Monate. Mhm. Und in der Zeit ist man in Deutschland nicht mal Polizeihund.
Ich glaube, wenn du 18 Monate hast, bist du aber auch in einem Staat, wo es lange dauert.
Ja.
Also Hilfs-Sheriff
oder
schnell.
So kannst du auch einfach so werden?
Ja, deputized. Also deputized ist wirklich so, da kommt jemand an, gibt dir eine Badge und sagt so herzlichen Glückwunsch, hier ist ihre Waffe, sie dürfen jetzt Verhaftungen durchführen.
Also das finde ich auch immer so ein bisschen, natürlich ist das ein nationaler Blick und natürlich muss man mit nationalen Blick auf Fragen dieser Reichweite vorsichtig sein. Aber es hat einen Grund, warum normale Sozialwissenschaften und es vergleichende, international vergleichende Sozialwissenschaften gibt. Erstmal gilt jedes Theoriekonzept nur für einen ganz beschränkten Raum. Und genauso ist es mit Daten. Und einfach eins zu eins die Strukturen der amerikanischen Polizei und ihrer Probleme auf den deutschen Staat zu übertragen, ist nicht nur fahrlässig, sondern grob falsch. Das fängt schon damit an, dass man in den USA einfach gefeuert werden kann und dann jeglichen Rentenanspruch verliert. In Deutschland sind Polizisten Beamten. Das kann nicht so einfach passieren. Solche Sachen.
Okay, und, relativ gesehen werden die aber auch zu selten gefeuert.
Ja, weil man Beamte nicht feuern kann. Das gilt übrigens auch für Hochschulprofessoren. Wobei, da wurde jetzt eine Stelle neu ausgeschrieben. Keine Ahnung, ob sie, also hier in Hannover hatte sich ein Professor etwas sehr unpassend geäußert in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Und jetzt ist diese Stelle wohl neu ausgeschrieben. Stand in unserem Kieseblatt. Also, keine Ahnung. Jedenfalls gerade bei so einer Gewaltdiskussion, insbesondere wenn wir über die großen Dinge sprechen, strukturelle Gewalt und deren Auswirkungen, muss man vertieft auch hingucken, wie die Struktur überhaupt ist. Weil sonst kann man eine strukturelle Gewalt gar nicht feststellen.
Ja, aber das ist eine Arbeit, die machen nur Sozialwissenschaftler.
Und ach so, na dann.
Ja gut, dafür sind wir ja da.
Ich frage mich die ganze Zeit noch, ob ich hänge immer noch an der Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt und da bin ich noch nicht so ganz klar, weil ich das Gefühl habe, die großen strukturellen Dinge, ich frage mich, ob die mit einem Machtbegriff nicht doch besser beschrieben werden können und quasi Gewalt letztlich doch eher das ist, was in mikrosoziologischen Kontexten, das heißt doch eher in im Direktkontakt von Menschen, ob das nicht das da ist, was eher passiert. Aber wie gesagt, ich bin theoretisch da gar nicht so beschlagen. Die Wissenschaft scheint sich nicht so ganz einig und es ist mehr so ein Gefühl. Mein Gefühl ist so, was das Große angeht, scheinen Machtbegriffe mir noch ein bisschen besser zu passen und besser zu erfassen, worum es letztlich geht. Und die konkrete Ausformung von dem, was aus diesen Machtverhältnissen erwächst, scheint mir eher den Bereich der Gewalt zu berühren.
Aber das ist ja auch das, was es beschreibt. Strukturelle Gewalt ist die Auswirkung von Machtprozessen. Ja. Also ja. Macht wirkt und dann haben wir strukturelle Gewalt. Die Macht schafft die Struktur, die Gewalt zeigt die Macht an. Das ist das, vielleicht sollte ich nochmal sagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber nicht erklärt. Wenn ich jetzt ganz salopp, Christoph, hake gern ein, diese Luhmann-Position, auf die ich vorhin verwies, anbringen darf, dass wo Gewalt ist, quasi Macht aufhört. Also dass man sich machtlos zeigt, wenn man es nötig hat, Gewalt anzuwenden. Auf einem großen, also nicht hier 1:1, ne? Und das lehne ich ab, weil ich der Meinung bin, rein theoretisch, also von einer soziologisch-theoretischen Perspektive, Gewalt kann ich nur anwenden, wenn ich Macht habe. Hätte ich keine Macht, könnte ich auch keine Gewalt anwenden. Weder strukturelle noch symbolische.
Ich glaube, da würde Luhmann gar nicht widersprechen. Ich glaube, mir scheint es so, als sei ihm nur wichtig, dass man das, also, und das machst du auch überhaupt nicht, also nicht als Vorwurf verstehen. Ich glaube, ihm geht es um eine sehr genaue Trennung. Also er versteht es ja als Kommunikationsmittel, also Macht ist eine Form von Kommunikation. liebe ZuhörerInnen, nicht im Alltagssinn. Das ist also Kommunikation nicht als der nette Plausch, sondern als Systeme, Organisationen, Menschen haben einen Draht zueinander und naja, tauschen sich halt aus. Das muss nicht freundlich sein und das ist in den seltensten Fällen. Also vermutlich würde Luhmann sowas sagen wie, freundliche Kommunikation miteinander ist eigentlich recht unwahrscheinlich. Da muss ganz schön viel erfüllt sein, damit das stattfindet. Und ich glaube, ihm geht es nur darum, dass man das eben ziemlich genau trennt und sagt, okay, wenn wir mit Drohgebärden arbeiten, keine Ahnung, irgendwo auf UNO-Ebene, wir drohen mit Sanktionen, das ist Machtpräsentation oder Gehabe oder so, wir setzen die Sanktionen durch, genau da beginnt Gewalt und dann würde ich vermutlich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass deine französischen Theoretiker und mein Bielefelder Kollege gar nicht so weit voneinander weg sind, erstmal im deskriptiven Ansatz.
Ich glaube, woran es hakt, ist tatsächlich nicht eine Nicht-Übereinstimmung des Gewaltbegriffs, sondern einer anderen Definition von Machtprozess. Also eine leicht andere und das führt dann zu einer anderen Beschreibung von Gewalt. Ich glaube, da liegt quasi der Hase im Pfeffer. Dass man, die Worte sind zu ähnlich. Da kommen wir wieder zu Sprache als Barriere in der Auseinandersetzung in einem Fach, das ganz viele verschiedene theoretische Ansätze hat. Gewalt und Gewalt muss nicht das Gleiche sein, genauso wie Macht und Macht nicht das Gleiche sein müssen. Weshalb wir SozialwissenschaftlerInnen immer so viele Wörter brauchen, Leute. Wir müssen ganz genau klar machen, worüber wir
sprechen. Damit man überhaupt erstmal versteht, was der andere meint.
Ja, so sonst sind wir halt, wir können nicht einfach sagen Macht und jeder Sozialwissenschaftler, jede Sozialwissenschaftlerin da draußen weiß sofort, worum es geht.
Wieso? Du musst einfach nur immer nach Max Weber vorgehen.
Das hätte so einen stille Posteffekt, glaube ich.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass dich das in der aktuellen Diskussion so angefixt hat, ja? Oder das, ja. Das der aktuelle Diskussion. Was war denn da gab es da konkretere Anlässe oder?
Also das ist einmal dieses Polizeigewalt und Mordding, wo ich gedacht habe, Leute, ihr macht es kleiner, nicht größer. Und das andere. Da kann ich gar kein konkretes Beispiel nennen. Das ist dieses, also einmal glaube ich, ganz oft wird verwechselt, vor allem auf Social Media strukturelle und symbolische Gewalt. Also die Leute sprechen von struktureller Gewalt, obwohl sie eigentlich symbolische Gewalt meinen. Und setzen das immer gleich schlimm. Ich weiß nicht, ob klar wird, was ich meine. Als ob das so schlimm wäre, wie körperlich angegriffen zu werden.
Also du meinst solche Ideen wie, ich muss mich zum Beispiel einer Geschwindigkeitsbeschränkung unterwerfen, symbolische Gewalt, dass man dann sagt. Ist
fast so schlimm wie Schubsen.
Ist fast so schlimm wie Schubsen, genau. Aber das ist ja so eine Auswirkung, die auch mit, naja, zumindest aus meiner Sicht, progressiven Diskursen zu tun hat, wo halt die Grenze dessen, was Gewalt gegenüber Menschen ist, und was als Gewalt auch dann formuliert wird, ja immer weiter verschoben wird. Na, du hast ja heutzutage, gibt es ja durchaus dann so Diskurse, wo im Endeffekt auf der Basis der Idee der Mikroaggression, was ja stimmt, ja, also du wirst ja die ganze Zeit irgendwie, wenn du Teil einer Minderheit bist, wirst du ja die ganze Zeit irgendwie darauf hingewiesen, ohne dass die Leute das überhaupt mitkriegen. Ja, das ist ja total valide, aber ich habe immer das Gefühl, oder ich habe den Eindruck, das wird dann so verbreitert, ja, also dass da die Schärfe weggeht und dann wird auf einmal aus unheimlich vielen Dingen Gewalt. Dass jetzt eine Mikroaggression für die Person auf irgendeine Art eine dauerhafte Gewalterfahrung ist, ja, wenn du als schwarzer Mensch die ganze Zeit gefragt wirst, wo du herkommst und die Antwort ist Göttingen, ja, das ist ja vollkommen klar und das ist dann ja auch so. Aber das ist auch strukturelle Gewalt. Ja, aber man muss vielleicht dann irgendwann, es muss vielleicht auch irgendwo eine Grenze geben, wo man dann sagt, aber nicht, wir können nicht alles mit, nicht alles als Gewalt so rein personalisieren.
Ich glaube, im Internetsprech würde man sagen, das ist so ein Karen-Problem. Natürlich ist es strukturelle Gewalt, wenn eine schwarze Person immer wieder erklären muss, woher sie kommt.
Ja.
Oder, und da überschreitet es meiner Meinung nach die Grenze zwischen struktureller Gewalt und physischer Gewalt, wenn sie angefasst wird, zum Beispiel in die Haare gefasst wird, was ja auch so ein absoluter Klassiker rassistischen Angriffes ist. Aber wenn so eine so eine Karen, ich glaube, also hier in Deutschland nenne ich sie immer Ulrike.
Du musst jetzt so erklären, was das ist. Wir müssen das auch erklären.
Eine Karen, ihr kennt die alle. Also meistens sind das so mittelalte Damen, weiß. Ganz oft sind sie Hausfrauen oder arbeiten Teilzeit.
Im englischen Soccer-Mann.
Ein Entitlement fast so hart wie das von einem Typen. Die haben immer recht und die wollen vor allem immer den Geschäftsführer sprechen.
Ja, genau.
Wirklich nervige Existenzen. Wirklich nervig. Und wenn die sich beschweren, dass sie beim Einkaufen eine Maske tragen müssen und das als strukturelle Gewalt oder überhaupt als Gewalt empfinden. Ja, das ist symbolische Gewalt, aber es ist ein bisschen was anderes, ob eine schwarze Person in Deutschland rassistisch angegriffen wird oder ob Ulrike eine Maske tragen muss. Ja, und da muss man einfach ganz klar sagen, manche Sachen sind Diskriminierung und manche Sachen findest du einfach nur scheiße. Da können wir relativ klar eine Linie ziehen.
Genau, und da ist aber die Sache, dass, glaube ich, diese Linie immer weiter verschoben wird. Ja, dass immer mehr, dass dann halt gesagt wird, okay, aber das ist ja jetzt alles Gewalt. Und das,
was ja auch nicht falsch ist, das ist alles symbolische Gewalt, weil wir natürlich eine Disziplinierung vornehmen. Jetzt mal ganz grob gesprochen, ne? Also symbolische Gewalt dient unter anderem auch der Disziplinierung in einer Gesellschaft. Wenn ich möchte, dass Menschen momentan beim Einkaufen eine Maske tragen und ich setze das per Dekret durch oder per Sozialdruck, was auch immer, das ist symbolische Gewalt, das ist richtig. Aber symbolische Gewalt ist nicht per se schlecht. Das ist der Punkt.
Ja, genau. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hat Norbert Elias darauf hingewiesen, und ich glaube, das wird da dann zum Thema quasi, dass Gewalt immer weiter tabuisiert wird im Zuge des Zivilisationsprozesses. Also wir haben immer weniger ein Gefühl dafür, darüber adäquat sprechen zu können, weil es zumindest jetzt, glaube ich, lange nicht so richtig präsent im Alltag ist. Also es gab sowas wie so eine Halbfachdiskussion, würde ich es mal nennen, aber es ist nicht Teil der normalen Ausbildung zum Beispiel, die wir alle durchlaufen. Also so ist kein großes Thema in der Schule. Also nur Auswirkungen von Gewalt, wie zum Beispiel Kriege oder so, werden halt besprochen, aber nicht Gewalt an sich. Also irgendwie ist glaube ich, schwierig, darüber zu sprechen.
Ja, wenn ich mir jetzt über so Menschen. Gut, ne, wenn es einen Ort gibt, dann ist das ja der, in dem ich so rumsitze. Ja. Wo man darüber spricht. Mhm. Aber ja, du machst es maximal an Beispielen, aber ich kann euch sagen, also die Irritation, die ich hervorrufe, wenn wir soziale Gerechtigkeitsdimensionen haben und ich dann schon so Hinweise mache, dass so Geschlechtergerechtigkeit halt auch was mit Gewalt zu tun hat und so, da ist die Irritation bei den Schülerinnen und Schülern gern mal höher, ja, also. Ja, insbesondere das ist das auch das Interessante, wir haben das jetzt dieses Jahr wieder erlebt, dass das ja tatsächlich auch von Frauen gegenüber Frauen, ja, so Mode ist. So. Nach dem Motto, dann hätte sie doch.
Was genau ist Mode?
So irgendwie Kollegin hatte im Wirtschaftszweig of all, das ist der Ort, wo sowas am meisten stattfindet. Ging's auch irgendwie um Frauenrechte und so weiter und dann haben die Mädels gesagt, naja, da soll sie sich nicht so anstellen oder so. Also da gab's auch irgendwas, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an die Details erinnern. Ja. Wo dann die Kollegin danach ins Lehrerzimmer gestopft ist und gemeint hat, also Alter, ja. genau, da ging's um Gender Pay Gap und dann hieß es, ja, na, Frauen können ja gar nicht so viel leisten. Und das kam halt von dem weiblichen Wesen.
Aua.
Das haben wir schon ganz clever eingerichtet im Patriarchat.
Ja, die Leute denken immer, Patriarchat, das seien nur die Männer. Das ist super clever.
Nee. Machtposition erhält man dadurch, dass man den Rest dazu bringt, dass er sie auch glaubt.
Ich glaube, was noch wichtig ist, dieser Wunsch nach einer gewaltfreien Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was du eben gesagt hast, Christoph, dieses, dass man irgendwie Gewalt tabuisiert. Und ich würde sagen, da habe ich, glaube ich, auch noch einen Artikel aus der Bundeszentrale für politische Bildung. wenn man, wie mit allen anderen Ungleichheitsdimensionen, wenn man es tabuisiert, verstellt man gleichzeitig den Blick darauf, nämlich wo es überall Gewalt in der Gesellschaft gibt, oder man macht sie größer, als sie ist. Also nicht adäquat über Gewalt zu sprechen, führt dazu, dass man nicht mehr anständig drüber sprechen kann und das Problem entweder zur Mücke oder zum Elefanten macht, aber nie zu dem, was es wirklich ist.
Ja. Das finde ich schön formuliert, ja.
Ja, also.
Und ich glaube tatsächlich, dass das gefährlich ist, weil das auch so eine, wenn wir sagen, ja, Gesellschaft soll gewaltfrei sein und so. Ich weiß nicht, ob die Leute sich vorstellen können, was es heißen würde, ohne offensichtliche Gewalt auszukommen. Also Herrschaftsprozesse. Weil das, was dann danach kommt, ist ein unglaublich hoher sozialer Druck.
Also du meinst Totalitarismus.
Ja. Und was ich denke, ich bin ja schon überzeugter Konstruktivist, ne? Das geht aber nicht so weit, dass ich sagen würde, ist, dass wenn wir alle ganz fest die Augen zumachen und sagen, es gibt keine Gewalt und so, und wir wollen das gar nicht, und wir verändern 3-4 Sachen und dann gibt's es nicht mehr, verliert man vermutlich jegliche Nebenfolgen, die man mit welcher Art von Reform oder Umstrukturierung der Gesellschaft man anstrebt, man da haben möchte. Also man verliert dann völlig aus dem Blick, was man vermutlich vorher nicht gesehen hat.
Vor allem kommt
Liebe
so eine
Grüße an die Kleinfamilie und sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt, die halt immer im Umfeld stattfindet und also in allermeisten Fällen und halt aber seitens zum Thema gemacht wird.
Dazu gehört auch immer so eine Idee, dass wenn man Revolution macht, ne, dass dann ja diese ganzen unnatürlichen Prozesse und Herrschaftssysteme abgeräumt werden würden und dann könnte die natürliche Gesellschaftsordnung entstehen. Also dass, wenn man die ganzen Institutionen mal abräumt, dass dann alles gut ist. Aber so funktioniert das ja nicht.
Man muss nur mal reinen Tisch machen. Ich habe ja neulich bei Twitter geschrieben, Natur ist an sich schon mal ein völlig artifizielles Konzept.
Also ich bin ja auch bekannte
Natur. Absolute Erfindung der Menschen.
Ne? Natur finde ich generell besser. Ja.
Aber das ist doch alles natürlich.
Ich verlinke euch mal zurück zum Beton. Beton von der Antilopen.
Ja, Beton ist ehrlich.
Gutes Lied zum Thema.
Das ist aber auch nur Natur in anderer Form.
Ja, aber ehrlich. So. Ich mag einen.
Und Thomas, du hattest angesetzt, bevor ich.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Aber ich glaube, generell sehe ich das sehr ähnlich. Also das Schöne ist ja, dass die Leute, dass die einzige Variante, wie du den herrschaftsfreien Diskurs herbeibekommst, ist genereller totalitaristische Gewalt. Und ich weiß nicht, wie oft ich dafür immer gehasst wurde, wenn ich darauf hinweise, dass solche Ideen grundsätzlich scheiße sind. Ja, und Ich mache ja gerade hier mit im anderen Kanal beim Politikunterricht machen wir ja jetzt schon Politikphilosophie schon länger, ne? Und beim Lesen ist mir aufgefallen, also wir sind jetzt irgendwie bei Machiavelli, ja, und ich bin bis zu Machiavelli gekommen und von Aristoteles bis Machiavelli, alle sagen sie an irgendeiner Stelle, wisst ihr, ihr wollt lieber einen beschissenen Herrscher, der verlässlich ist, als einen Umsturz, weil da wisst ihr nicht, was da hinten draus passiert. Dann nehmt lieber das Arschloch, ja.
Das ist auch das, was ich bei so einer Enthierarchisierung, also wenn Unternehmen zum Beispiel immer stolz sind auf ihre flachen Hierarchien oder auf wir haben hier keine und so. Wenn es keine offiziellen Stellen gibt, kann man auch nicht gegen angehen. Gegen informelle Strukturen kann man ganz schlecht angehen. Du kannst nicht sagen, ich finde scheiße, was du hier in deiner Leitungsposition machst, wenn die Person eigentlich gar keine Leitungsposition hat, sondern einfach nur einen Dicken markiert. Dann musst du sie nämlich persönlich angreifen und dann wird's hässlich.
In den Kontexten führt es auch zu, im Normalfall, sagt zumindest die Empirie, zu absoluter Entgrenzung von so Sachen wie Arbeit und Freizeit. Liebe Grüße an die Startup-Kultur.
Winke, winke.
Weil weil halt, ja, genau, so wie du es im Prinzip gerade auch schon gesagt hast, eben Grenzen überhaupt nicht mehr klar sind. Also die verwischen dann überall und das führt im Normalfall zu einer hübschen Selbstausbeutung der im Wertschöpfungsprozess Beteiligten. Und auch auf der Ebene von den Leuten, die dafür nicht entsprechend bezahlt sind, also deren Vertrag nicht so eigentlich so ausgeschrieben ist, naja, du kriegst ja relativ viel Geld dafür, dass du halt die ganze Zeit für uns ackerst, so. Sondern wir sind dann alle eine Familie und in der Familie leistet man halt viel unbezahlte Arbeit.
Die widerlichste Form davon, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich war im Rahmen einer Schulung von meinem Ehrenamt in der größten europäischen Werbeagentur, in deren Sitz in Berlin. Und als ich da war, waren die Teams Families. Und die Families hatten einzelne Einheiten in dem Gebäude mit Wohnzimmern, Küchen und Büros ausschließlich mit Glaswänden. Und für mich war das alle so, boah, ist das schön hier und so. Und ich so, Alter, das ist richtig widerlich und menschenfeindlich.
Ich
will nicht
sagen,
in einer Firma arbeiten, die ihre Abteilung in Families unterteilt. Wie widerlich ist das denn?
Also auch so vom Design her, das bekommt ja den Foucault-Gedächtnispreis für das beste Panoptikum. Ja.
Vor allem Glaswände. Glas fucking Wände.
Du kannst ja nicht mal in Ruhe irgendwie, weiß ich nicht. Also,
du kannst nicht mit der Nase popeln.
Ich kann von der anderen Seite her sagen, ich bin ja so als Lehrer im Berufsbeamtentum. Und es stellt sich jetzt aktuell mit meiner Generation steht auch so das System so ein bisschen vor einer Herausforderung, weil wir eine Professionalisierung der Lehrkräfte haben, ja, die ja eigentlich gut ist. Aber was auf einmal passiert ist, dass die Schulleitung sich jetzt des Öfteren von uns so Aussagen gegenüber sieht wie, Entschuldigung, aber dafür werden wir jetzt nicht bezahlt. Ja, was ein bisschen clasht, weil Beamte haben keine festgelegte Verwendung. Ne? Und so.
Ja.
Ne? Und früher war das dann immer so, ja, wir können euch für alles einsetzen, ja, und ihr müsst es bereitwillig machen. Und mittlerweile sagen wir halt, ja, Moment mal, liebe Kinder, ja. Also ihr habt uns hier schon für etwas Spezifisches angestellt und wir sind schon Experten für eine Sache. Und wir können nicht alles heilen und eigentlich ist mein, also ich habe zum Beispiel rein persönlich eine Jobdefinition, die heißt, ich habe so und so viele Korrekturen, ich habe eine formale Seite und ich habe meine Siegbedingung ist, möglichst viele Leute das Klassenziel möglichst gut erreichen zu lassen. Da steckt dann unheimlich viel drin von pädagogischer Betreuung und so weiter. Also ich mache technisch gesehen damit sehr viel mehr, als der Staat offiziell von mir verlangt. Aber das haben sie früher implizit auch immer verlangt. Nur da wird halt nicht drüber geredet. Ja, und in dem Moment, wo du anfängst, darüber zu reden, stehen sie auf einmal vor dem Problem, dass sich halt diese Professionalisierung dahin niederschlägt, dass sie eben nicht mehr komplett über dich verfügen können, weil du mit der Definition deines Jobs automatisch Grenzen aufbaust. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Also jetzt nicht nur, weil ich es mache.
Ich möchte das, glaube ich, sogar.
Ja.
Also, ich möchte eigentlich nicht, dass Menschen in ihren Jobs furchtbar entgrenzt sind, weil wir ja nun empirische Daten haben, die zeigen, dass Menschen, die einerseits sehr entgrenzt arbeiten, sich andererseits, und da kommen Institutionen wie Schule ins Spiel, sich nicht selbstbestimmt fühlen, relativ schnell relativ krank werden. Und warum sollte ich mein teures Personal verbrennen? Beamten sind ja nun nicht und Beamtinnen sind nicht günstig per se.
Ja, und
du und das dauert so lange, bis man die ausgebildet hat und all sowas, das ist so unvernünftig.
Ja, und du möchtest doch vor allen Dingen deine wohl ausgebildeten, überbezahlten Experten als die wohl ausgebildeten, überbezahlten Experten haben. Das sind ja auch so lustige Sachen, ne? Also es gibt zum Beispiel bei uns im Kultusministerium immer Abordnungen von Lehrern. Und da gibt es zwei Witze zu. Der eine Witz ist, ich glaube nicht, dass die sich im Ministerium so richtig wohlfühlen, weil das ist ja nicht das, was sie gelernt haben, ja? Also da greift dann das Peter-Prinzip, ne? So. Und
Manche Leute wollen ja in die Landesschulbehörden.
Ja, aber dann sollen sie doch, also ganz ehrlich, dann sollen sie doch verdammt nochmal Verwaltungsrecht studieren, da sind sie dort gut aufgehoben. Ja, also du brauchst doch nun das, was ich jeden Tag mache, das ist doch nun wirklich komplett unnötig, um in die Landesschulbehörde zu kommen. Ich weiß nicht, für was du professionell Leuten Zeug beibringen musst. Ja.
Ich will solche Leute aber tatsächlich in der Landesschulbehörde. Denn wenn du da nur Verwaltungsfuzzis, ich sag's mal böse, sitzen hast, hast du nämlich wieder ein anderes Problem, nämlich dass die Seite, für die sie planen, nicht kennen. Und vor allem nicht die ganzen, das ist das, was ich immer sage, ihr müsst in der Organisation gewesen sein, um drüber sprechen zu können, was ich immer für Parteien sage, ne? Das meine ich für Schule genauso. Wenn du nicht im Bereich Schule schon mal gearbeitet hast, kennst du nicht die ganzen informellen Stolpersteine. Du siehst ja nur die Zahlen. Mhm. Deswegen will ich eigentlich, dass Menschen diese Ausbildung haben und eine ganz genaue Vorstellung davon haben, was sie mit dieser Ausbildung können und was nicht.
Ja, da brauchst du aber eine valide, da brauchst du aber eigentlich eine Rückkopplung. Also du brauchst eigentlich die Verwaltungsleute, die dann die ganze Zeit ihre Ideen mit den Leuten, die es machen, rückkoppeln. Das wäre ja die schlauste Idee. Dann hast du beides. Du hast
dafür sitzen sie ja alle zusammen im Ausschuss.
Ja, aber das Problem ist, da sitzen dann meistens, also je länger die Leute weg sind aus dem Schulbetrieb, desto weniger haben sie eine Ahnung. Und unsere Edel-Kumulus-Minister-Leute sind alles Lehramtsstudenten mit 1-0. Halte ich ja immer für schwierig, ja, weil um diese 1-0 zu kriegen, haben sie primär Dinge getan, die von denen wir eigentlich nicht möchten, dass die Schülerinnen und Schüler tun, geschweige denn lernen. Und die sitzen dann da rum und glauben, dass ihre Vorstellungen von Schule irgendwie das sind, auf das sie da planen müssen. Und die reden dann halt nicht mit uns, wenn wir da ankommen und sagen, hallo Leute, die Realität sieht anders aus. Dann kommen sie ja immer, ja, wir haben doch die Kompetenz. Und wir so, nein.
Naja, aber das würde ihnen doch spätestens im Schulausschuss in den verschiedenen Gremien und Ausschüssen von den Schulleitungen vor die Füße gekotzt.
Ja, das ist eine niedersächsische Idee. Ja, also sprich, ja, das passiert bei uns, aber das passiert nicht, aber dann ist das ein im besten Max Weberschen Sinne ein sehr dickes Brett. Ja, also die glauben grundsätzlich gerne mal, dass sie das besser wissen als wir. Vertrau mir, ich korrigiere seit 3 Jahren ein Fachabitur, wo wir schon in der Konstruktion gesagt haben, ist dumm.
Also diese Differenzen zwischen Landesschulbehörde und Lehrkräften in der Praxis sind auf jeden Fall schön, schön interessant. Also ich gucke mir die hier auch immer wieder gerne an.
Ja, das ist immer eine Unterhaltung.
Weil da sind genau diese Praxistheorie-Probleme und Differenzen, die man wirklich, ja, das kann man, glaube ich, an wenig Stellen der Gesellschaft so gut sehen wie da. Das ist ganz, ganz herrlich. Genau. Besonders beliebt ist die Landesschulbehörde hier in Niedersachsen auf jeden Fall auch nicht so viel. Weiß ich.
Nee, die ist so unbeliebt, dass sie jetzt ein paar Mal aufgelöst werden sollte und dann auch einmal umstrukturiert wurde und das jetzt ist aber auch noch nicht okay.
Das ist die Landesschulbehörde.
Ja.
Naja.
Also es war so schlimm, dass da jetzt dran gebaut wurde und jetzt ist aber immer noch nicht gut oder so. Also ich habe mittlerweile auch den Überblick verloren.
Aber an der Stelle zitiere ich jetzt Christoph, der immer sagt, die einzige Aufgabe vom Bildungssystem ist dauerhaft an sich selber rumzuschrauben, um das.
Ich habe gesagt, danach schreit die Pädagogik. Das ist ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche.
Ich finde, dass man gerade aber auch in Schulsystemen schon wieder eigentlich ganz gut sehen kann, wie Macht und Gewalt zusammenhängen. Und was davon gesellschaftlich legitimiert ist und nicht. Ich habe mich letzte Woche mal wieder darüber aufgeregt, dass Geflüchtete und sozial benachteiligte Jugendliche hier jetzt in dieser Krise am ehesten verlieren, weil die zuletzt in die Schulen zurück durften und ihre Abschlüsse nicht machen dürfen oder durchfallen, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und der Aufschrei dieser Gewaltauswirkung, die ja nun wirklich eindeutig eine strukturelle Gewalt ist, die wirkt, blieb aus. Weil legitimiert ist diese Gewalt in allen Fällen. Es ist okay, benachteiligte Jugendliche nochmal zu treten. Mhm. Oder sie zumindest vor dem Tritt, der uns alle betrifft, nicht schützt.
Ja, ich habe ja meine Vorbereitungsklasse, ne? Die habe ich ja immer, von der erzähle ich ja hin und wieder. da werden mehrere Leute nicht weitergehen können, weil sie A, sich tatsächlich den Bildungsgang finanziell nicht mehr leisten konnten, was immer so ein Phänomen ist, wo die Leute mich erstaunt angucken, dass das in Deutschland geht, aber es geht. Und wir haben das Problem, dass die Leute jetzt eine Eignung für die 12. Klasse brauchen und die normale Art, wie sie die kriegen, ist ja, diese Klasse zu besuchen, und dann gibt's so Menschen wie mich, die dann irgendwie aus diesen Menschen mit viel Arbeit einen Vierer rausquetschen, und dann haben die diese Eignung, und das geht jetzt nicht, und stattdessen müssen die eine Prüfung machen. Und diese Prüfung ist
vorbereitet sind.
Ja, theoretisch ist diese Prüfung, ich habe sie mir angeguckt, müssten die das können. Praktisch gibt es halt einen riesen Unterschied zwischen 8 Stunden Englisch die Woche, 2 Schulaufgaben, 3 Exen, irgendwelche mündlichen Leistungserhebungen, ja, wo du halt irgendwie eine Streuung hast, und ja, schreiben Sie mal diesen 90-Minuten-Test. Ja, der ist halt härter. Da sind auch noch Grammatiksachen drin, und jeder Englischlehrer weiß, mit Grammatik prüfe ich dir jeden raus. Ja. Das heißt also, es ist ungleich schwerer, diese Eignungsprüfung zu bestehen, als einfach das Schuljahr Schuljahr durch besuchen zu haben. So. Und ich stehe jetzt da und kotze im Strahl. Aber ich kann auch nichts anderes machen. Wir können auch formal nichts anderes machen. Ja, und wir können auch nicht hingehen und zaubern und sagen, die Regeln gelten jetzt nicht mehr, weil das tatsächlich äquivalent zu einem Schulabschluss ist. Ja, scheiße ist es. Aber keine Sorge, da guckt keiner hin, das erzähle ich jetzt mal hier, und die meisten Leute wissen überhaupt nicht, dass das so, ja. Ja.
Schön. Ja.
Es ist ein unglaublich vertracktes Thema, finde ich. Man setzt sich einerseits immer in die Nesseln, weil Menschen, die sich Gewalt ausgesetzt sehen, sich eventuell angegriffen fühlen, weil ich so Dinge sage wie, manche Sachen sind einfach keine nennenswerte Gewalt oder so. Und andererseits muss man deutlich drüber sprechen und deutliche Linien zeichnen, damit eben Menschen, die wirklich Opfer von struktureller Gewalt werden, sich auch adäquat äußern können und gehört werden können. Und das geht halt unter, wenn alles auf einmal Gewalt ist.
Aber das ist doch so einfach, weil du kannst halt mit Gewalt dann gut Macht konstruieren. Und dann, wie wir ja festgestellt haben, mehr Gewalt. Und dann geht das doch in die richtige Richtung. Weil es ist ja schon okay, wenn Gewalt von den richtigen Menschen ausgeübt wird.
Oh Gott. Oh Gott. Panik.
Das erinnert mich immer, es gibt bei Terry Pratchett gibt so eine Stelle über Kinder und Kinderbücher und so. Ja. Ja. Und es funktioniert auch in der Übersetzung, wo er so sagt, naja, ja, Kindergeschichten haben, bei Kindergeschichten kann durchaus sehr viel Blutvergießen drin sein, ja, weil es stellt sich raus, dass Kinder vollkommen okay sind mit Blutvergießen, solange das Blut von der Person vergossen wird, die es verdient.
Es gibt da auch ein ganz interessantes Interview mit Neil Gaiman, der gesagt hat, als er Coraline geschrieben hat, ist ihm zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, dass Kinder und Erwachsene Gewalt anders wahrnehmen und Bücher anders lesen. Kinder finden das eine super tolle Geschichte und Erwachsene gruseln sich zu Tode.
Ja.
Und dabei ist das Buch noch viel, viel, viel grausamer als der Film.
Was ist das mit den Knöpfen in den Augen?
Oh mein Gott, das ist so gruselig.
Ich liebe den Film. Ich finde den so toll.
Das Gegenteil hat er ja im Graveyard Book gemacht, wo die einzigen Monster in dem ganzen Buch Erwachsene sind.
Ist realistisch auch einfach.
Ja.
Gleich singen wir Kinder an die Macht von
Herrn. Nee, um Himmels Willen.
Erstens, nein, hier wird nicht gesungen. Zweitens, Kinder an die Macht, die wollen das doch auch nicht. Ja. Und es der Unterschied zwischen Kindern und der CSU, das ist jetzt nicht so weit.
Ja, vor allem, also, das ist so eine, also Christoph, völlig recht, das ist so eine dumme Idee, wenn man sich mal anguckt, wie, also Kleinkinder, ne, haben ja relativ früh eine sehr stark ausgeprägte Moral, bereits im Säuglingsalter. die haben eine so absolute Vorstellung von Moral, dass sie vollkommen okay damit sind, zum Beispiel, wenn Menschen oder sie können ja nicht unterscheiden, ob es Menschen oder Puppen sind, wenn Wesen verletzt werden, von denen sie denken, sie hätten amoralisch gehandelt. Mhm. Ist für Säuglinge vollkommen in Ordnung.
Man kommt so in
das war böse, das ist tot. Geil.
Man kommt wirklich ins. Ja, wir haben das Problem gelöst. Finden Sie nicht auch? Ja, genau, man kommt so zurück in schöne Mittelaltersysteme.
Also ich will gar nicht
zu einer Adultismus fahren. Ne? Schöneren Welt.
Ich will Kindern und Jugendlichen
es ist sehr durchsichtig.
Nicht ihre Teilhabe absprechen und nicht ihre Sicht auf die Welt absprechen. Nein. Aber ich möchte sie halt auch nicht. Ich möchte keine Altersgruppe uneingeschränkt herrschen sehen.
Das ist jetzt
weder
aber
Kinder noch Alte.
Das ist jetzt aber schlecht, weil wir ja primär von 60 plus weisen Männern beherrscht werden.
Unser Oberbürgermeister, Belit Önay, war gestern auf Twitch im Faust-TV. Und mein erster Kommentar dazu an Julius geschrieben war, wenn dein Bürgermeister halt nicht 163 ist, sondern halt so im Jetzt lebt und so.
Dann ist er auf Twitch.
Na, dann geht er vor allem dahin, wo er gesehen und geguckt wird und wo er mit den BürgerInnen sprechen kann.
Habe ich so vom Namen her klingt das auch so, als hätte er jetzt eine Migrationserfahrung oder ja.
Ist der ziemlich zweite oder? Ja. Christoph, weißt du das? Da war erst der zweite Oberbürgermeister überhaupt in Deutschland?
Ich glaube, der erste.
Das andere war keine Oberbürgermeisterin, ne? Das war eine Bürgermeisterin, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja. Ja. Also bei Wikipedia steht, bla bla bla, der sowohl die deutsche, damit erstes Oberhaupt einer deutschen Landeshauptstadt mit Migrationshintergrund. Ja. Und der vierte grüne Oberbürgermeister.
Ja. Und wenn ich mich nicht irre, trägt seine Frau auch Kopftuch?
Ja.
Und so, also das sind schon so Sachen, so wie Hannover halt für mich zumindest in großen Teilen auch aussieht. Auch mal vertreten im Rathaus.
Ja, genau.
So.
Ja.
Ich finde das super, auch wenn ich sicherlich keine Grünen-Freundin bin, aber ich finde das top.
Ja.
Und die Alternative waren CDU-Bürgermeister.
Verglichen mit dem, ich folge. Ja, also.
Könnt ihr jetzt noch was gegen die Architektur tun?
Mein E-Mail-Zentrum bleibt.
Ich glaube, da bist du.
Das E-Mail-Zentrum.
Mein Betonbrutalismus, ich finde das hier schön.
Ja, aber den Raschplatz könnten wir vielleicht doch wegmachen.
Die Innenstadt können wir meinetwegen einstampfen. Da habe ich nichts dagegen.
Ja, ich hatte letztens schon irgendwie so die Idee, dass man da doch, weiß ich nicht, einen großen Park draus machen könnte oder so, weil wer braucht den ganzen Konsumscheiß und zentralisiert ist eh doof. Machen wir halt platt.
Ja.
Aber ich glaube, mit der, also ich weiß nicht, damit kommen wir, glaube ich, nicht durch.
Ich befürchte
es. Und das wäre ja dann auch wieder viel zu viel Gewalt.
Und die Leute kaufen gerne ein.
Oh, Gewalt gegen Sachen wäre noch eine Sache, die man diskutieren könnte.
Das ist so eine typische, da nähern wir uns dem linke Gewalt ist auch Gewalt Ding an. Von wegen Mülltonnen anzünden ist das gleiche wie Menschen anzünden. So.
Also, wir können jetzt das Känguru zitieren. An der Stelle, ja. Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass Gewalt gegen Gegenstände, insbesondere Gegenstände, die als Statussymbole markiert sind, eine sehr triggernde Form der Gewalt für die Mehrheitsgesellschaft ist, weil sie die Grundfesten von so einer kapitalistischen Gesellschaft angreift. Nämlich Eigentum und Status.
Ja, es unterläuft die gesellschaftlichen Logiken ziemlich. Ne? Also ich glaube, man kann sehr schwer verstehen, was der Sinn. Also ich glaube, wen anders zu erschießen, der einem im Weg ist und der einen nervt, ist vielleicht, weiß man, soll man blöd finden. Aber Mülltonnen anzünden, von Mülltonnen haben wir doch alle was. Ja, das geht doch nicht. Da ist doch gar kein Nutzen dahinter, kein konkreter. Also,
Also beim Auto anzünden ist ja die interessante Sache, ne? Wenn das so mit dem kapitalistischen Status stimmt, dann muss man ja da so Anschlussfragen stellen, ja? Wenn du das Auto anzündest und dann danach jemand sich beschädigt fühlt, weil das war ja sein Auto und er kann sich kein neues leisten, dann stellen sich da Anschlussfragen.
Das stimmt. Ich bin ja auch nicht unbedingt auch dafür, nicht. Autos anzuzünden.
Aber ich bin noch viel weniger dafür, Menschen anzuzünden.
Ja.
Das ist meine Haltung.
Ja, das stimmt.
Also.
Wie wär's denn, wenn man einfach weniger Sachen anzündet? Wie wär's einfach so damit so?
Dann hätte auch die Feuerwehr nicht so ein Personalproblem immer.
Ja, na gut.
Wobei, die haben da ja auch Probleme in den eigenen Reihen.
Wie?
Die auch?
Ja, die Feuerwehren sind.
Naja, ein Teil, also ein groß, also ein signifikanter Teil der Feuer, die so gelegt werden, sind doch meist von so Feuer. Oh, Feuerteufel ja. Ist auch so ein Wort, der so wahnsinnig romantisch klingt. Aber.
Ich muss noch auf eine.
Wo Leute einfach Bock drauf haben.
Ich muss noch auf eine Gewaltlogik raus, weil die ja gerade in den Medien rauf und runter diskutiert wird, diese. Rechtsextremismus in oder Rassismus in Polizei und Militär.
Mhm.
Diese Aussagen, mir als Sozialwissenschaftlerin rollen sich ja die Fußnägel hoch, ne? Das ist kein Rassismus es gibt keinen strukturellen Rassismus in der Polizei.
Nein.
Was?
Moment.
In einer rassistischen Gesellschaft muss es strukturellen Rassismus in der Polizei geben.
Aber unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht rassistisch.
An Schulen, überall. Weil wir sind eine rassistische Gesellschaft. Das kann gar nicht anders sein. Die Frage ist, hat man den im Griff oder nicht?
Ich habe mich heute in der Schule genau über dieses Thema mit meiner Schülerschaft unterhalten. Und einer meiner Schüler in dem Raum hat ist mindestens POC. Ja, so. Und dann habe ich auch so gemeint, naja. Ja, und wie ist so Ihre Erfahrung mit Polizisten? Also die halten mich halt jedes Mal an, ne? So. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben hier in meinem Jugendtreff hatten wir sehr lange einen afrodeutschen, also afroamerikanisch-deutschen Jugendlichen, ja. Sehr dunkle Hautfarbe.
Mhm.
Und der ist immer mit dem Moped durch die Gegend gefahren, mit so einem Roller, ne? Und so Roller-Jugendliche werden ja von den Polizisten gerne mal angehalten, weil, ne, da findet man ja immer was.
Mhm.
Der wurde im Sommer immer angehalten und im Winter nicht. Ja, weil. Nein, das war ganz einfach. Im Winter hat er eine lange Jacke und Handschuhe an.
Oh. Stimmt.
Genau.
Seltsam.
Ja. Es gibt beim Chaos Communication Kongress einen sehr alten Vortrag von Udo Vetter zum Thema, wie geht man mit der Polizei um? Der hatte dieses schöne Zitat drin. Die einzige Person, die am Düsseldorfer Hauptbahnhof also die in seiner Anwaltskanzlei auftaucht, die am Düsseldorfer Hauptbahnhof Ärger gehabt hat wegen Drogendelikten und die weiß war, hatte Dreadlocks bis zum Arsch und den Joint vor den Bullen angezündet.
Mhm.
Ja, also ja. Ansonsten passiert ja da nichts. Ja, das ist also so wie ich zum Beispiel aussehe, mir passiert nichts. Ich kann in München am Hauptbahnhof stehen, da gucken sie mich nicht mal an. Ja, wenn ich eine dunkle Hautfarbe hätte, würden sie mich jedes Mal filzen. In denselben Klamotten, aber garantiert. Ja, also von wegen, wir haben keine strukturellen Rassismusprobleme. Ja,
es kann vor allem nicht sein, egal wie wenig äußerlich zu sehen ist davon und egal wie selten die Vorfälle sind, das ist vollkommen unabhängig davon, dass es in einer rassistischen Gesellschaft, in einer weißen Herrschaft global, Rassismen in den Institutionen geben muss. Es kann gar nicht anders sein. Jede Institution ist rassistisch in einer weißen Herrschaft. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Das dazu.
Ist theoretisch nicht umgehbar.
Aber Jennifer, du weißt doch, dass jetzt Leute kommen und die bestreiten, dass deine grundlegende Aussage, die du da triffst, überhaupt stimmt. Wir sind doch gar keine rassistische Gesellschaft.
Egal, ich habe mal den Doktortitel, um das zu verteidigen.
Ja.
Besonders schön fand ich in dem Kontext, dass ja unser Innenminister eine unabhängige Studie zu Rassismus in der Polizei ja dann nicht wollte.
Ja.
Und besonders hübsch fand ich, dass der Bund deutscher Kriminalbeamter
also meinte, die schon gern?
Wir sprechen gerade über gefühlte Wahrnehmung. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum wir keine Studie machen sollten. Das fand ich ganz, ganz galant, weil er richtigerweise meinte, naja, solange wir irgendwie das nicht genau erfasst haben, über eine Studie können wir ja gar nicht richtig über den Ist-Zustand reden und wie dramatisch das Phänomen ist. Und er den Innenminister da mal kurz geschnitten hat, das fand ich sehr sympathisch.
Naja, das Interessante ist ja auch, solche Vereinigungen wie der Bund der Deutschen Kriminalbeamten, nicht diese Rainer Wendt-Ersatzpolizei-Gewerkschaft, diese AfD unter den Polizeigewerkschaften, Also Entschuldigung, das ist fies, die haben nur einen blöden Chef. Die haben alle ja ein Interesse daran. Also wirklich, wenn bei uns in der Schule jetzt der Vorwurf käme, wir wären jenseits dessen, wie wir als Bildungssystem ja so und so schon, ne, rassistisch sind und so, was ich einfach an den Schülerzahlen und an so am Phänotyp des durchschnittlichen Schülers bei mir an der Schule angucken kann, ja, ja, also wenn wir da einen expliziten Vorwurf hätten, wären wir tatsächlich daran interessiert, uns darum zu kümmern. Ja?
Na, vor allem, wir machen keine Studie zu Rassismen in der Polizei, aber wir geben eine Studie in Auftrag, die den längst widerlegten Mythos stützen soll, dass Frauen unter einer Abtreibung traumatisiert werden? Scheint mir hier nicht um Wissenschaft zu gehen, wenn ich das mal so in den Raum stellen darf.
Ja, nein, also da muss man nochmal nachgucken. Also wenn Männer der Meinung sind, dass Frauen dadurch traumatisiert sind, dann haben jetzt Frauen auch nicht so viel zu sagen.
Von den Salem Trials bis zu den Abtreibungen heute, Männer wissen nicht, wie es funktioniert, deswegen müssen die Frauen brennen.
Du hast es verstanden.
Ja.
Ja.
Ich bin klug.
Jetzt musst du nur noch mitmachen.
Nein, no. Wir verbrennen Jennifer nicht.
Wir verbrennen, das fände ich völlig unangemessen.
Vor allem verbrennen wir Jennifer nicht, weil ich Jennifer zutraue, das mit dem Verbrennen so zu machen wie Agnes Natter, und dann haben wir ein Problem.
Ja.
Und wer die Referenz nicht versteht.
Ihr findet dann mein Buch.
Ja, wenn ihr die Referenz nicht versteht, ich verlinke euch einfach das entsprechende Buch.
Ich hätte vor 5 Minuten auf dem Scheiterhaufen stehen sollen.
Ja.
Meine Lieblingsline aus der Serie.
Ja. Ich meine natürlich das Buch. Ja.
Ich meine die Serie, die fand ich so süß.
Okay. Ich habe gerade in unsere Shownotes geguckt, die sind eine sehr bunte Mischung.
Ja. Wir fangen wunderschön an mit diesmal, oder? Kids, gehen über polizeifreie Zonen und Rassismen zu Terry Pratchett und Neil Gaiman.
Ja. Und zwischendrin die Antilopen-Gang. Und Karen.
Ja.
Karen.
Ich wollte vorhin noch Wut zitieren, als Rainer Wendt kam, hab's dann aber gelassen. Also, feine Sahne Fischfilet hätte uns noch gefehlt.
Ja. Ne? Da gibt's ja auch noch so ein Lied von, gab's auch noch so ein Lied von Jan Böhmermann, oder? Zu Rainer Wendt oder so. Oder es gibt irgendwie so ein Rainer Wendt-Speziallied.
Ja, irgendwas ist.
Aber da. Gut, haben wir das Thema erschlagen?
Ich glaube schon.
Dann haben wir das
Thema. So sehr man kann, ich glaube, das flutscht einem immer weg.
Okay.
Man muss da mehrfach drauf.
Ich wollte gerade ironisch sagen, so wir haben Gewalt und Macht beendet. Es ist jetzt vorbei.
Morgen schaffen wir den Kapitalismus ab.
Ja, willkommen im herrschaftslosen Diskurs.
Ja, und danach noch Rassismus. Ja.
Ich finde das so geil, ja, wie die Leute immer ankommen und die erzählen. Das ist doch so toll, ja, wenn alle gleich sind. Und ich denke mir so, nein, ich will gar nicht. Ja, wenn alle gleich sind, ja, dann guckt euch doch mal Kulturrevolution in China an. Die sahen sogar alle gleich aus. Das war total super.
Ich fände es super, wenn alle gleich bezahlt werden würden.
Nee.
Doch.
Also so komplett gleich, so jeder kriegt 2.500 oder wie?
Ja.
Ah, oh, nee. Also
doch,
ich bin dafür, solange ich
Angst haben muss.
Solange ich Bestandsschutz habe. Typische Beamtenaussage.
Nein, alle 2.500 oder 3 ist mir egal. Wir haben
es ja. Aber weißt du, ganz ehrlich, da können wir es auch lassen. Also dann können wir es auch lassen.
Also wir müssen, im Idealfall bezahlen wir niemanden.
Das ist jetzt Star Trek, ne?
Ja, aber ich bin nicht ganz so Sci-Fi unterwegs, aber ich fände es super, wenn alle das gleiche Gehalt bekommen würden.
Ja. Okay.
Ich glaube, das ist ein guter Folgenabschluss.
Okay, na dann. Haben wir eine Aufgabe?
Dein Job.
Mein Job.
Nicht Leute über den Haufen schießen.
Genau. Ich glaube, wir machen da einfach die Aufgabe, wenn ihr Gewalt wahrnehmt, ja, überlegt euch mal, welche Art von Gewalt es ist und ob es tatsächlich zum Beispiel symbolische Gewalt, die ihr wahrnimmt, ob es nicht tatsächlich eine Berechtigung für diese Gewalt gibt und übt euch in dieser länglichen Differenzierung, die wir hier gemacht haben, die ist nämlich sehr gesund für eine Gesellschaft und für uns alle. Es ist halt eben, ne, wie auch der Titel dieses Podcasts sagt, es ist halt komplex. Ja. Und es geht nicht so einfach, dass man sagt, wir lehnen sämtliche Gewalt ab, weil das führt uns zu Dingen und zu einer Gesellschaftsgestaltung, die A, dysfunktional ist und B, ganz andere Probleme hat. Ja. Jeglichen Diskurs darüber sollte man immer unter dem Gesichtspunkt führen, was denn eigentlich die Konsequenzen der eigenen Forderungen sind, und die sollte man sich nicht rosa ausmalen, sondern dann auch auf mehreren Dimensionen durchdenken. Ja, so. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, einen schönen Restmonat und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin, tschüss. Macht's gut, tschüss.